Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und auch dieses Mal war es so, ich hatte zu Gast Nora Bayer, mit der ich ein sehr spannendes Gespräch führen durfte über ihre Arbeit als freie Journalistin, vor allem rund um Themen der Spiele- und Spielkultur. Sie ist schon seit einigen Jahren mit dabei und macht im Grunde denselben Job wie ich auch, also selbstständig über Spiele und Spielkultur schreiben. Sie hat aber eine ganz enorm beeindruckende Bandbreite an Themen für sich entdeckt, von Spielanalysen bis hin zu Insider-Reports, die sich drehen um Sexismus in der Spielebranche beispielsweise. Sie macht eine ganze Menge und links und rechts am Rande dieser Themenvielfalt beschäftigt sie sich außerdem noch leidenschaftlich gern mit Mountainbiking und allem, was man so als Fahrrad bezeichnen kann. Hat auch schon diverse Touren hinter sich gebracht. Durch Europa ist sie schon viel gecruised mit ihrem Mountainbike. Sie hat Kurse dafür angeboten und auch darüber sprechen wir in unserem Gespräch, das für mich übrigens gar nicht so leicht zu führen war, weil, jawohl, es ist passiert, ich habe Corona gehabt. Vergangene Woche war ich beruflich notgedrungen auf der Republika in Berlin und da ist es wohl passiert. Es ist eine große Netzkonferenz mit einem eigentlich echt tollen Hygienekonzept, einer Location, wo ordentlich gelüftet wurde, viel unter freiem Himmel und so weiter und so fort. Aber trotz Maske und allem hat es diesmal nicht mehr gereicht. Ich habe mir eine Corona-Erkrankung eingeholt, wie auch immer. War eine Woche lang völlig aus den Socken gehauen, Fieber, Erkältungssymptome, die ersten Nächte noch so ein Schüttelfrost-Scheiß und jetzt ist das Ganze über eine Woche her, ich bin offiziell wieder laut Tests Corona-negativ, aber wie man es hören kann, bin immer noch nicht so ganz zurück im Leben. Die Aufnahme hier, das Gespräch mit Nora war unheimlich spannend, weil wir ja viele Berührungspunkte bei unserem Arbeitsleben allein schon haben und weil sie auch einfach super sympathisch und nett ist. Aber ich habe während der Aufnahme auch gemerkt, dass mir manchmal einfach die Luft wegblieb. Also ich bin noch ganz schön mitgenommen und es ist auch ein ganz komisches Gefühl, jetzt tatsächlich dieses Corona-Zeug da eingefangen zu haben, nachdem es über 2 Jahre lang wirklich gut ging. Aber was soll ich sagen? Ich habe es versucht, ich habe mein Bestes gegeben, hygienetechnisch, das hat nicht mehr gereicht. Jetzt habe ich es eben, dank Impfung und Booster und all dem wohl viel weniger schlimm, als es hätte sein können. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber anstrengend war es trotzdem. Jetzt hoffe ich, dass ich in den nächsten Tagen mich möglichst gut und schnell restgesunden kann. Ich so ein bisschen meine Arbeit erledige, aber auch nicht zu viel, damit der Körper sich weiter erholen kann, damit ich ganz bald wieder bei 100% aller Kräfte bin. Noch ist es ein bisschen schwierig, noch ist es ein bisschen eingeschränkt, aber hat mich natürlich nicht davon abgehalten, dieses Gespräch mit Nora zu führen. Wie gesagt, es war ein super angenehmes und schönes Gespräch über Dinge, die uns beide beschäftigen, auch zum Beispiel, was unsere idealen Arbeitsbedingungen und Umgebungen eigentlich sind, wenn wir da als Selbstständige durch die Welt touren, zumindest im Kopf. Und ich konnte aus dem Gespräch viel mitnehmen. Das hat mir viel Freude bereitet, bin froh, dass ich es ans Mikro geschafft habe und dass es die Folge aufs Band geschafft hat. Aber nein, Spaß beiseite, mir geht es schon wieder besser. Wie gesagt, jetzt nur noch Erkältungssymptome, da komme ich auch noch durch. Letzte Woche war doof, aber da hatte ich aus irgendeinem weisen Grund die Voraussicht gehabt, bereits Folgen vorzuproduzieren, ein bisschen Vorarbeit zu leisten, sodass ich mich so ganz meinem Virus hingeben konnte, ohne Gedanken machen zu müssen mir, wie ich jetzt noch neue Folgen hochschaffe. Das war alles schon vorbereitet, da war ich sehr froh und glücklich. Und jetzt kehre ich ja langsam wieder zurück in den Alltag. Also, macht euch keine Sorgen. Wascht euch weiterhin gut die Hände, passt auf euch auf, tragt diese verdammte Maske, sie ist sehr sinnvoll und klug. Und dann, nachdem diese wichtigen Dinge losgeworden sind, würde ich sagen, schnallt euch an, macht es euch gemütlich, holt euch eine Popcorn und einen Sanitizer ran. Sanitizer, ich habe keine Ahnung, mein Kopf ist immer noch ein bisschen im Delirium. Viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Nora Bayer und mir über ganz viele Dinge und alle davon hochspannend. Und dann noch eine letzte Warnung. Ich versuche, wenn ich merke, hier kommt ein Husten hoch, ein Husten bohrt sich die Kehle nach oben. Ich werde aufspringen, ich werde schreiend aus dem Zimmer rennen und versuchen, irgendwo anders hin zu husten und nicht ins Mikro. Ich kann nicht garantieren, dass es klappen wird, aber ich versuche mein Bestes.
Ja. Oh je, das tut mir leid, dass ich auch erwischt habe. Also es geht ja jetzt echt zur Zeit wieder, ja.
Es ist wirklich, ich hatte ganz lange, habe ich immer mit Freunden drüber gesprochen und gesagt, es ist ein Wunder, dass es mich bisher nicht erwischt hat. Nicht, weil ich unübersichtlich wäre, aber ich fahre ja auch Bahn und wir alle wissen, wie manche Leute ihre Masken da tragen. Ich gehe einkaufen und so weiter. Und jetzt ist es passiert, als ich beruflich auf der Republika in Berlin war. Es war schon zu erahnen, dass das ein Risikomoment wird, aber jetzt ist es halt dann doch passiert und es fühlt sich ganz komisch an, das jetzt nach 2 Jahren erwischt zu haben. Es ist irgendwie, also es fühlt sich, also davon abgesehen, dass es körperlich auch echt anstrengend war und ist, fühlt sich so an, als hätte man so ein bisschen versagt.
Oh Gott,
weißt du? So als wäre man nach hinten raus noch irgendwie erwischt worden. Das ist so, darf ich fragen, hattest du selber auch schon?
Nee, ich hatte es auch noch nicht tatsächlich. Wir waren auch extrem vorsichtig und jetzt ist aber bei uns jetzt auch so, dass tatsächlich die Eltern von meinem Freund, die haben es jetzt auch das erste Mal und er war tatsächlich mit dem Kleinen bei denen. Also wir sind jetzt gerade so noch am, also wir testen jeden Tag bislang nichts zum Glück, aber ich kann das total nachvollziehen, man sich da so bemüht hat und dann nach hinten raus ist es so, oje, ja.
Und es war alles ja auch noch tausendfach schlimmer, weil ich gehöre zu diesen Menschen, die auch so selten krank sind. Das heißt, alles war viel dramatischer nochmal, als es ohnehin schon war. Ich hatte letzte Woche am Montag war das, da hatte ich Schüttelfrost. Und ich weiß nicht, wann ich zuletzt Schüttelfrost hatte und ich dachte, ich muss sterben. Ich lag im Bett und dachte, oh Gott, mir ist kalt, aber ich bin doch zugedeckt. Was ist das für eine dunkle Magie? Ich verstehe es nicht. Aber ich hab's geschafft. Wie ist das denn so generell überhaupt, wenn wir gerade bei diesem leidigen Thema sind, das ja immer noch irgendwie aktuell ist? Wie kommst du denn so durch diese Pandemie durch? So die letzten 2 Jahre, ne? Also viel Menschen meiden, mit so einem komischen Gefühl öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Wie war das denn so für dich die letzten 2 Jahre?
Naja, ich hab davor schon viel tatsächlich von zu Hause aus gearbeitet. Deswegen muss ich sagen, so dieses Kollegiale ist jetzt bei mir nicht so wirklich weggefallen, obwohl ich schon auch, also ich bin immer mal wieder in, beim Möbelkollektiv heißt das, also das ist so ein, wie soll man sagen, so ein Think Tank ein bisschen, also so ein Arbeitskollektiv und da war ich immer sehr gerne und das war auch für mich tatsächlich, weil ich halt sonst immer in einer kleinen Wohnung, ne, so gerade vom Bett aufgestanden, dann auf den Schreibtisch gefallen und dann abends wieder zurück, was nicht so super war und das war für mich eigentlich immer so ein super schöner Ausgleich, da wirklich so den Ortswechsel zu vollziehen auf jeder Ebene und das ist halt weggefallen und das habe ich dann schon sehr gemerkt und natürlich, ich glaube, wie es halt uns allen ging, klar, halt einfach die sozialen Kontakte. Ich bin halt auch, also in der Pandemie dann auch schwanger geworden, das war dann auch so richtig blöd, weil das halt diese ganzen Termine, die ja eigentlich auch irgendwie sowas Positives irgendwie haben sollten oder so, das war dann halt die Hochzeit. Also mein Freund konnte dann nie mit irgendwie zu den Standardterminen und alles. Und die Geburt war dann auch, also ich habe das Kind mit einer FFP2-Maske auf, also ich durfte die auch nicht abnehmen. Auch nicht während der Geburt und so. Und das ist dann schon blöd, weil es ja doch recht anstrengend und alles. Also das war dann so ein, aber wie gesagt, ich bin echt froh. Also wir sind so Familie auch echt ganz gut durchgekommen, waren halt auch echt extrem vorsichtig. Deswegen das jetzt auch so ein bisschen so ein, also ich habe auch immer noch die Maske auf, wenn ich raus, also jetzt nicht draußen die ganze Zeit, aber wenn ich halt irgendwo reingehe und so.
Dachte kurz auch jetzt, wo wir sprechen miteinander. Ich bin auch instinktiv vom Mikro weggerückt, als du gesagt hast, du hattest es bisher noch nicht, aber ich bin nicht mehr ansteckend. Das sollte hier gut gehen.
Genau.
Aber das ist ja hochspannend, dass du ich muss von der Seite anfangen. Ich kenne dich ja persönlich leider gar nicht, aber ich kenne deine Arbeit und für mich bist du eine der Menschen, die habe ich quasi als selbstständig Berufstätige kennengelernt und für mich, also wenn jemand mich fragt, hey, hast du nicht irgendwie Tipps für mich zum Thema Selbstständigkeit, würde ich sofort erstmal sagen, hier fragt mal Nora. Ich kenne sie, ja, wie gesagt, nicht, aber für mich ist sie so eine der Freelancerinnen, auch in unserem Themenbereich, so Spiele, Spielkultur, die mir immer mit als erstes einfällt. Deswegen finde ich so spannend, wenn du zum Beispiel auch erzählst, aus deinem Arbeitsalltag heraus, dass du eben nicht nur daheim arbeitest, sondern auch, habe ich das richtig verstanden, das ist wie so ein Coworking-Space, dann, wo du da hingehst.
Genau. Also es ist schon, es hat schon so ein Deckel obendrauf. Also es geht ein bisschen so in die Richtung New Work. Lebenswerte Arbeitsorte ist so das Motto. Also alle haben dann so ein bisschen am Rande irgendwie mit dieser Thematik zu tun. Oder sind zumindest daran interessiert, sage ich mal. Aber es ist eigentlich mehr ein Raum, in dem man gemeinsam isst und arbeitet und denkt. Und also da geht man halt hin und man kann halt einfach mit Leuten reden. Und ich empfinde das auch als so wichtig immer, weil wenn ich da in meinem Kämmerchen alleine sitze mit meinem Laptop, ich meine, du weißt das ja wahrscheinlich, wie es ist, dann ist man halt oft in dieser Textarbeit so verkopft dann da drin. Und es ist auch so eine gewisse Vereinsamung immer irgendwie dabei. Und ich finde auch, man braucht diese anderen Gedanken, andere Leute und damit man selber im Kopf auch ein bisschen freier wird. Also ich laufe da oft dann in Sackgassen irgendwie rein, wo ich merke, okay, jetzt bin ich gedanklich, ich komme da einfach nicht weiter, weil ich halt so eingeschränkt bin in meinen Gedanken, dass das halt jetzt so ist und ich habe da keine neue Idee dazu oder keine neue Perspektive drauf und so. Und da ist das so viel wert, einfach woanders hinzugehen und einfach nur mit Menschen in Kontakt zu treten. Ist völlig egal, ob das jetzt dann immer so das Thema dann ist, ein bestimmtes Thema, was man reden muss, sondern einfach nur diesen Kontakt zu haben.
Kannst du diesen Coworking-Space mal ein bisschen beschreiben, wie der so aussieht? Ja. Weil ich habe damals, als ich noch in Berlin, also vor einem halben Jahr, als ich in Berlin noch gewohnt habe, habe ich mich auch mal erkundigt, was da so für Möglichkeiten gibt. Und da habe ich entdeckt, da gibt es ganz unterschiedliche. Also von Orten, die wirklich einfach nur zum Zusammenkommen um Arbeiten gedacht sind, gibt es auch Orte, bis hin zu Orten, die aussehen wie WGs, wo alles richtig gemütlich ist, mit einer kleinen Küche und einem Gemeinschaftsraum. Wie sieht denn dein Ort aus?
Ja, das ist ein gemeinschaftlicher, großer Raum. Also das ist ein umgebaut, das ist eine alte Fabrik und wir haben quasi ein Stockwerk obendrauf und das ist aber komplett eigentlich offen. Es ist ein großer Raum und im hinteren Bereich gibt es auch, wie du sagst, so eine Küche. Es gibt eine gemütliche Sitzecke, überhaupt ganz viel gemütliche Sitzecken, Gelegenheiten, zwischendrin verstreut eben immer wieder Arbeitsplätze. Was das Coole ist beim Möbelkollektiv, weil es halt auch aus der Inneneinrichtungsecke letztendlich kommt, dass immer wieder so eigene Ideen wirklich von Raumgestaltung wirklich eingebracht werden oder auch da entstehen. Also wir haben zum Beispiel, das nennt sich Be-In, das war die Idee, das war sogar noch vor Corona, dass man sagt, naja, das ist ja schön und gut so, diese kollektiven Arbeitsplätze, dieses Große, dieses Offene, aber manchmal hast du halt auch einfach keinen Bock, weil dann kotzt der dich halt jetzt gerade an, oder du willst einfach deine Ruhe haben und das muss man schon auch sagen, denn manchmal muss man ja auch wirklich einfach fokussiert arbeiten und wenn dann halt dann irgendwie die nächsten drei da wieder Kaffee trinken und so, und du hast jetzt nicht direkt so eine Möglichkeit, dich da so ein bisschen abzugrenzen oder so eine Wand reinzuziehen, dann brauchst du die irgendwie. Und wir haben so eine Art von, Kubi, jetzt weiß ich gar nicht, Kubi, also der Plural von halt Kubus, also quasi so Mini-Räume, die man hinter sich zumachen kann. Ja, also und wo man dann Videokonferenz machen kann, Telefonate führen kann, wo man sich halt einfach zurückziehen kann, wo man auch einfach nur mal rein kann und durchatmen kann. Und das ist ja eben so ein Zwischending. Also das finde ich halt ganz cool. Das ist einerseits so dieses Offene. Also wenn ich mit Menschen in Kontakt treten will, dann kann ich das jederzeit tun. Aber es ist genau andersrum auch gegeben, wenn ich sage, nee, ich brauche jetzt meine 5 Minuten oder heute habe ich überhaupt gar keine Lust, mit jemandem zu reden. Also es gibt auch einen Arbeitsplatz quasi, den kann man einfach hinter sich zumachen komplett. Und da ist dann auch klar, nee, diejenige will jetzt gerade seine Ruhe haben.
Und bist du da jeden Arbeitstag oder nur an Tagen, wo du dich
danach fühlst? Nur an Tagen, wo ich mich danach fühle, genau. Ah. Also wir arbeiten halt an bestimmten Projekten oder irgendjemand hat eine Projektidee und sagt, hey Nora, hast du Bock? Oder ich sag, boah, du, ich habe jetzt irgendwie voll die Idee, kannst du mir irgendwie helfen, wie auch immer. Also wir haben ganz unterschiedliche Leute dort von Grafikdesigner über Architekten, über alles Mögliche. Und das ist halt cool, weil du halt einfach sagen kannst, okay, wenn du jetzt wirklich ein Projekt hast und du brauchst jetzt jemanden in dem Bereich, dann ist der halt dann direkt da. die meiste Zeit, aber das ist, also es gibt da, also es ist eben kein Arbeitsplatz oder so, ich bin da auch nicht angestellt oder wie auch immer, sondern jeder kommt und geht halt, wie er Lust hat. Es gibt Leute, die sind ja ganz häufig da oder auch ganz regelmäßig da. Ich war jetzt halt über Corona fast gar nicht da. Genau, aber es ist ganz unterschiedlich. Also je nachdem, wie ich halt Lust habe, ja.
Aber jetzt mal unter uns, das ist doch bestimmt auch scheiße teuer, oder? Also was ich nämlich in Berlin auch gesehen habe, die Coworking Spaces da, mein Gott, also wir reden von dort zumindest mehreren 100 Euro, ja, im Monat, das ist schon dolly. Also so, kannst du ganz grob irgendwie so veranschlagen, ja, wo wir uns da bei dir befinden?
0 Euro.
Ich dreh durch. Brichst du da ein oder was?
Nee, es ist echt so, es ist halt keiner was dort. Also wie gesagt, es ist schon, das Möbelkollektiv an sich ist auch eine GmbH. Also die zwei Gründer, die es aufgezogen haben, die machen auch nach wie vor halt so Raumgestaltung, eben unter diesem New York-Gedanken für Unternehmen vor allem. Aber ja, also die Leute, die dort sind, also das ist vielleicht so dieser Gemeinschaftsgedanke oder also ich glaube der Hintergrund ist, es lässt sich halt einfach so viel mehr erreichen, wenn man halt ein entsprechendes Netzwerk hat, klar. Und das muss aber halt irgendwie auch authentisch gelebt werden und genau wie du sagst, es bringt halt jetzt nichts, keine Ahnung, wenn man, also nicht dann irgendwie hunderte von Euro dann doch zahlen muss, ja, die man dann sowieso nicht hat, weil jetzt mal ehrlich, naja, jetzt in unseren Bereichen ist es auch nicht so, dass das Geld so locker hängt. Ja. Genau, und man kann es einfach nutzen. Also ich bin damals reingekommen über das Nürnberg Digital Festival, was damals noch anders hieß, vielleicht kennst du, ja, also genau, und das war 2015 oder 2016, glaube ich, war das. Und einer, der eben dort schon sehr lange auch immer so mitwurschtelt, der Arthur Soballa, der hat in Game Magazin, glaube ich, damals, genau, in einem Artikel hatte ich damals über Gamification oder so in die Richtung. Und er fand das Thema so spannend und wollte dann im Zuge des Digital Festivals da irgendwie was mitmachen, dass man das halt so ein bisschen vorstellt und was das überhaupt ist und verschiedene Speaker und so. Und dann hat er mich halt angesprochen und gesagt, ja, voll cool. Und dann haben wir da so ein paar Leute zusammengeholt und haben wir da halt so einen Workshop-Tag quasi gemacht mit verschiedenen Speakern und so weiter und so fort. Und so bin ich dann da reingekommen und ich habe dann einfach irgendwann halt so einen Schlüssel bekommen und es hieß halt, ja, komm mal, wenn du Bock hast und wenn nicht, dann halt nicht. Wow. Und dann war das halt so. Also ja, und seitdem wächst das Ganze. Ich glaube, also oftmals ist es so, dass, glaube ich, die Leute selber gar nicht wissen, wohin das unbedingt wächst, aber das ist auch gar nicht so wichtig, sondern es wächst irgendwie und es ist dynamisch und es lebt und mal schauen.
Wie viele Leute sind da immer so im Schnitt, wenn du da so einen normalen Tag hingehst?
Also ganz, ganz unterschiedlich. Also es können schon mal, also es sind auch viele wirklich Workshops. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ach, ich habe jetzt irgendwie einen Workshop mit irgendeinem Unternehmen geplant oder ich will irgendwie mich treffen mit irgendjemandem oder so, dann ist das auch, also dann gibt es halt auch die Örtlichkeiten, dann kann es sein, also da muss man dann gucken, wenn es dann richtig voll ist oder so mit 30, 40 Mann oder so, dann ja, ist das Arbeiten dann auch teilweise halt ein bisschen schwierig. Aber das ist jetzt auch nicht durchgehend so. Also ist so der normale Betrieb sind, ich würde jetzt mal sagen, so 5 bis 10 Mann oder so, die dann da vielleicht immer so irgendwie rumwurschteln. Aber wie gesagt, das ist total unterschiedlich, ja.
Das ist ja hochinteressant. Also diese Welt hat sich von mir immer verschlossen als Selbstständiger, weil zu teuer und ich hatte jetzt nicht diese Beziehung wie du, dass ich da irgendwo was hatte, wo ich so ein gratis Angebot. Ich bin aber dafür immer gegangen, vor der Pandemie war das, in Berlin ins Grimm-Zentrum. Ich weiß nicht, ob du überhaupt dich in Berlin so ein bisschen auskennst, bist du da so ein bisschen?
Also ich habe mal, es ist aber schon länger her, ich habe mal Praktikum gemacht und war immer dann mal wieder dort, aber ich das kenne ich jetzt nicht, nee.
Was für ein Praktikum war das?
Ich habe eben im Bundestag in der Verwaltung, und zwar da gibt es ja zehntausende verschiedene Abteilungen und ich war für internationale Austauschprogramme. Genau, ja, das war das.
Ach, da muss ich, das schreiben wir direkt aufschreiben, da müssen wir später nochmal drauf zurückkommen. Ja, genau, und das Grimm-Zentrum, das ist diese ganz berühmte Uni-Bibliothek, die ist wegen der Innenarchitektur sehr berühmt, die hat so einen Treppenaufbau spektakulär gebaut, hat aber diesem Treppenaufbau auch viele potenzielle Arbeitsplätze geopfert, also wo man sich hinsetzen könnte, weil das ist so eine nicht unbedingt platzsparende, aber dafür sehr beeindruckende Architektur. Und das war immer so toll, in diesem Grimm-Zentrum drin zu sitzen, in diesem also gigantisch großem Bibliotheksbau. Ja. Alles ist still und man hört nur so diese typischen Bibliotheksgeräusche, die über die Marmorböden hinwegrollen. Und das war so, so eine tolle Arbeitsatmosphäre. Und das ist im Grunde ja auch ein Coworking-Space, nur redet dann niemand miteinander. Und das war für mich perfekt, weil du kannst dann wirklich reingehen, du hast das Gefühl, du bist unter Menschen, unter klugen Menschen, alle machen voll die wichtigen Dinge und du sitzt da und arbeitest. Und das war so toll. Und da gab es mal einen Tag, das war ganz schlimm, da wurde ich mit einer Regel des Grimm-Zentrums vertraut gemacht, die mir gar nicht klar war. Und zwar, das ergibt eigentlich auch total Sinn, das Grimm-Zentrum dürfen natürlich nur Studierende benutzten. Und ich war ja gar nicht Student und irgendeine Aufsicht ging da mal rum und hat die Studieausweise kontrolliert und ich hatte ja nichts. Und dann hat der mich rausgeworfen. Und es war so schlimm. Wie du gehört hast, ich war da echt gerne, wochenlang auch jeden Tag. Und dann haben die mich rausgeschmissen. Da hatte ich echt ein, zwei Tage, wo ich so richtig so Trennungsschmerz hatte. Und dann bin ich gegangen, seitdem immer in die Stadtbibliothek in Berlin. Die ist auch sehr schön. Und das war auch ein schöner öffentlicher Ort. Und jetzt in Hamburg, und das sage ich dir, aber auch so ein bisschen den Leuten da draußen, die zuhören und vielleicht einen Tipp für mich haben. Jetzt suche ich in Hamburg einen neuen öffentlichen Ort des Schaffens, wo Menschen hingehen können, umgeben von vielen Büchern und alten Regalen, wo sie so in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen können. Wenn jemand Tipps hat, bitte an mich oder auch wenn dir was einfällt, Nora, raus damit. Hamburg, das ist doch dein Kind, oder?
Leider gar nicht. Aber ich kann das total gut nachvollziehen. Und wie du sagst, es muss ja kein Coworking Space sein, sondern das ist ja einfach nur ein Raum, den es braucht, der für dich funktioniert. Eben, das kann ja überall sein auf der ganzen Welt. Das finde ich total schön,
ja. Jetzt gib mir doch mal bitte eine Übersicht über all die Themen, die du beruflich mit deiner Selbstständigkeit abdeckst. Ich weiß natürlich von dem Spielekram und der Spielkultur, aber ich habe so das Gefühl, da könnte links und rechts vielleicht noch was sein, von dem ich noch gar nichts weiß.
Ja, genau. Also die Spiele sind schon das, was mir wahrscheinlich am meisten am Herzen liegt. Aber insgesamt alles eigentlich, was Text anbelangt. Und also das war eigentlich auch schon immer so, solange ich mich erinnern kann. Also ich mache auch tatsächlich einfach viel Text. Also ich hab dieses Ding jetzt, dass ich jetzt mir dachte, na, irgendwie bin ich, meine Eltern sind Architekten und damit habe ich gar nichts zu tun, leider.
Oh.
Aber irgendwie dachte ich mir, bin ich ja auch am Ende Architektin geworden, nur halt für Texte. Und dieses Bild fand ich eigentlich ganz passend. Darüber hinaus habe ich mich damals auch damit selbstständig gemacht, wobei ich jetzt sagen musste, bin ich jetzt gerade so ein bisschen im Umbruch, sind eben die Fahrradgeschichten, also Mountainbike, Fahrtechnikkurse, Bike-Guiding so in die Richtung oder überhaupt alles so, was ja so den großen Kontext Fahrradfahren anbetrifft. Und ja, ich habe auch Bücher geschrieben, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich mich, glaube ich, nicht als Autorin selber sehe. Aber da.
Warum?
Ich weiß gar nicht, weil ich glaube, also früher habe ich das wirklich super, super viel gemacht. Also ich habe auch ganz viel Lyrik und alles geschrieben, aber das habe ich seit längerem einfach nicht mehr so gemacht und habe da irgendwie nicht mehr so den Zugang dazu gefunden bislang. Das kann sich auch wieder ändern und ich glaube jetzt auch nicht, dass, also ich glaube jetzt nicht, dass ich eine große Literarin bin, aber das müssen auch andere beurteilen wahrscheinlich.
Aber es hat dir auch vor allem was gegeben und das ist ja schon mal sehr viel
auf
wert.
Auf jeden Fall, das stimmt, ja, genau.
Und warum aber dann so diese Hemmung, sich selbst als Autorin zu beschreiben?
Also ich bin gerade ein bisschen dabei, die Webseite auch umzustellen. Ich mache gerade zusammen mit einer Freundin das ganz neu. Und da haben wir jetzt eben auch so ein bisschen drüber gesprochen, weil es eben so, dieses Selbstbild quasi, welches Selbstbild will man sich eigentlich geben oder hat man eigentlich so? Und da sind wir so im Gespräch drauf gekommen und dann habe ich eben festgestellt, das ist nichts, weil sie meinte, das muss man ja auch dann so pushen und die Romane, die du geschrieben hast da und so weiter. Und da bin ich irgendwie, ich weiß noch nicht, ich würde mich nochmal melden, wenn ich dir so 100% eine Antwort geben kann, aber jetzt, ich habe einfach festgestellt, das ist nichts, was irgendwie so, ich sag's mal ganz blöd jetzt, was jetzt irgendwie ich auf meinem Grabstein sehen würde, so am Ende, wenn das Ende dann gekommen ist.
Aber spannend. Also ja, bitte gerne informieren, wenn es da irgendwie Neuigkeiten gibt. Ich finde das immer interessant, wenn man so selbst sich so ein bisschen betrachtet und überlegt, wie man sich eigentlich wahrnimmt und wie die Welt einen wahrnehmen soll. Das finde ich hochspannend. Vielleicht um mal das so ein bisschen rauszutrennen, weil das ist ja was, wo wir beide die meisten Berührungspunkte haben. Deine freiberufliche Arbeit rund um spielkulturelle Themen. Wann ging das denn eigentlich los?
Ich glaube, also ich also 2017 weiß ich sicher, ich weiß nicht, ob nicht die allerersten Artikel, also die wirklich veröffentlicht wurden, dann ja, 2016, glaube ich, waren. Genau, also es hat angefangen mit der mit GameStar, wobei ich ganz am Anfang habe ich so, ja, ich habe halt einfach geschrieben, ich habe irgendwann so eine, über WordPress halt so einen kleinen Blog oder was gemacht und habe dann da halt einfach so ein bisschen was veröffentlicht. Genau, das hatte, ich glaube, 0 Zugriffszahlen oder so 3 oder so, keine Ahnung. Aber ist ja auch egal, man schreibt das ja ohnehin. Und dann dachte ich mir, naja, wenn ich es ohnehin schreibe, dann kann ich es auch irgendwo ja raustragen in die Welt, ob es dann irgendjemand interessiert, wer weiß. Genau, und dann habe ich so ein, eine so eine Website, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. GameSign hieß die, glaube ich. Genau.
Das kommt mir bekannt vor.
Da habe ich dann ein, zwei, dreimal was veröffentlicht, hat aber auch kein Geld dafür bekommen. Also halt einfach so. Und genau, und die GameStar habe ich dann tatsächlich angeschrieben oder angemailt damals, ja, mit so einem, ja.
Weißt du noch, mit was für einem Pitch oder was für einem?
Also ich glaube, das war wirklich wirklich so ein ganz klassisches, hier ist irgendwie so mein Lebenslauf oder so, was total absurd ist, weil da steht ja überhaupt nichts drin in meinem Lebenslauf, was irgendwie damit zu tun hat, aber irgendwie so, ja, es war irgendwie noch so drin, keine Ahnung. Ich glaube, damals so ein Spieletest über hier Anna's Quest oder Daedalic geschrieben gehabt, glaube ich, so einen klassischen oder so, nicht so richtig klassisch, aber so semi-klassisch. Und ich habe dann aber über DayZ ein, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es hieß, aber so ein bisschen so New Game Journalism mäßig so, ja, ich sag mal ganz platt, so eine Erlebniserzählung geschrieben, was ich dann da so ein bisschen erlebt habe, weil ich da so einen kuriosen Typen getroffen habe und so. Und das kam dann ganz, ganz gut an, ja, genau. Und da hat sich dann der Michael Kraft aber zurückgemeldet, da war ich total stoked.
Ja, das ist, ich werde immer mal wieder gefragt, auch so im Anschluss an die Folgen hier, wenn es um sowas geht, wie man eigentlich so in diesen freien Journalismus reinkommt, beziehungsweise wie man eigentlich mal so Texte an diese großen Webseiten verkauft. Und dann sage ich eigentlich immer, im Grunde einfach eine Mail schreiben. Und das wird mir mal kaum geglaubt, weil es ist ja erstmal auf dem Papier recht einfach, ne? Also du hast einfach eine hoffentlich gute Idee, du schreibst denen und sagst, hey, ich habe hier eine hoffentlich gute Idee, los geht's, ab geht's. Hast du das auch so, ich sag mal, als einfach empfunden oder wurde es danach erstmal noch ein bisschen schwieriger, nach diesem ersten gelungenen Pitch?
Also kurioserweise hat dieser Text, den hatte ich dann davor ja auch schon woanders hingeschickt oder so, der kam irgendwie immer gut an. Also das war wahrscheinlich echt einfach so ein Glückstreffer oder so, wo man sagt, okay, der hat irgendwie funktioniert. Danach, also ich hatte das große Glück dann am Anfang, dass ich habe dann mit dem Michael telefoniert und also ich weiß nicht, was zu dem Zeitpunkt da war bei der GameStar oder ob die dann wirklich halt einfach jemanden gesucht haben oder so. Und ich durfte da echt voll einsteigen. Also ich hatte dann so diesen Perspektivwechsel. Dieses Perspektivwechsel.
Viel beschäftigte Freiberufler.
Normalerweise ist es mir leid. Ich habe jetzt meinen Freund hier runterklingeln lassen, genau, damit ich mich so busy an. Sorry. Normalerweise habe ich es immer.
Ja, mir klingelt es auch gleich übrigens. Ja. Oh,
genau. Hallo, Frau Merkel. Ja, ja. Ich habe, sorry, keine Zeit gerade.
Ich habe ja einen Artikel gepatcht über irgendein Spiel.
Nee, aber das war echt ein Riesenglück. Also das war total cool. Und da habe ich diesen Perspektivwechsel ganz am Anfang. Also das waren so Geschichten wie Tabubruch, Gewalt, also explizite Gewaltdarstellung in Spielen und immer mit so einem Twist. Das war ganz cool eigentlich. Also ich gesagt habe, ich bin nicht der Meinung, dass Spiele, die explizit, also grafische Gewaltdarstellung zeigen, notwendigerweise so gewalttätig oder gewaltverherrlichen oder brutal oder so sind. Ganz im Gegenteil gibt es dann wiederum Spiele, die gar nichts zeigen, was irgendwie so klassischerweise dann irgendwie als brutal dargestellt wird und aber da viel, viel krasseren Eindruck eigentlich hinterlassen und immer halt so mit so einem Twist obendrauf. Genau. Und das hat dann ganz okay funktioniert. Also ich weiß nicht, ob es für die gut funktioniert hat, aber für mich hat es gut funktioniert.
Wie kommst du denn, das ist auch was mich auch persönlich sehr interessiert, wie kommst du denn eigentlich auf die Ideen deiner Arbeit? Weil seit 2017, als du das dann angefangen hast, hast du ja eine ganze Menge geschrieben an Artikeln rund um Spielkultur und Spiele. Und die Themenvielfalt, die ist ja wirklich enorm. Also ich habe jetzt einmal mal hier gerade vor mir auf die GameStar-Suchergebnisse von deinem Namen. Und wenn ich einfach von oben nach unten, also von den neuesten bis zu den letzten Artikeln, mir das durchlese, da bist du von einer Analyse von Rollenspielstruktur über einen Artikel Transmenschen über Hogwarts Legacy bis hin zu die Auswirkungen von negativen Steam-Reviews, da ist ja thematisch eine ganze Bandbreite abgedeckt. Wie kommst du auf deine Themen? Wachst du früh auf und denkst dir, so, das ist ganz vorne gerade im Kopf, darüber muss geschrieben werden, oder gehst du so richtig systematisch rein, guckst dir an, welche Themen sind aktuell, was könntest du dazu schreiben, was wird auf Reddit diskutiert, wie machst du
also
das?
Also es ist ein klassisch wahrscheinlich ein Mix, eine Mixtur von all dem. Also ich habe tatsächlich so eine Excel-Liste, so ganz, ganz, ganz klassisch, in der, ich habe so eine Liste, also die habe ich auch schon seit 2016 und das, was ganz unten steht, da wird wahrscheinlich, werde ich nie wieder irgendwas drüber schreiben, aber es sind halt Sachen drin, die mir am Herzen liegen teilweise, die jetzt nicht tagesaktuell sind oder so, aber einfach so sagen, wo ich sage, boah, das Thema, das finde ich so geil, ich würde so gern drüber schreiben, habe ich aber noch nicht gemacht oder hatte noch keine Zeit dazu, wie auch immer, die pitche ich tatsächlich, das ist super unterschiedlich. Das wirst du auch wissen, wahrscheinlich, ich meine, es ist super unterschiedlich, wie das dann ankommt. Die einen sagen dann, ja, oh, cool, und die anderen sagen, nee, gar nicht, oder das ist ganz unterschiedlich, genau. Ansonsten habe ich auch wirklich einfach so Ideen, die mir kommen, wenn ich was ganz anderes mache. Also das stelle ich auch oft fest, dass das irgendwie auch hilfreich ist. Also, weiß ich nicht, ich gehe raus oder ich gehe Fahrrad fahren oder wie auch immer und ich weiß nicht, einfach nur darüber, also ganz, ohne dass das jetzt so bewusst wäre, aber irgendwie ist man ja immer mit diesem Thema beschäftigt. Das ist ja das, was einen immer beschäftigt, wenn man irgendwie in dem Beruf arbeitet oder da irgendwie unterwegs ist, so. Und dann kommt mir da tatsächlich dann einfach mal was. Genau. Einiges ist auch so, dass es halt, ja, genau, wie du sagst, meine Hogwarts Legacy war halt jetzt naheliegend. Beziehungsweise das kam auch aus der Redaktion. Teilweise ist es auch so, dass dann schon, also ich gucke auch tatsächlich und, ich glaube, das machen die auch teilweise, was in den Kommentaren zum Beispiel auch kommt, also woran die Leute vielleicht selber irgendwie Interesse hätten oder mal aufwerfen oder so. Also es ist so ein Mix, ja.
Ich habe das eine ganze Weile auch so gemacht. Ich habe ganz systematisch, das war am Anfang meiner Selbstständigkeit, wie du es genau gemacht hast, auch nicht. Ich habe eine Liste geführt mit Themen. Ich habe in die Kommentare geschaut, bei Reddit geschaut, was in diesen Gaming-Subreddit so besprochen wird. Und davon konnte ich mich jetzt mittlerweile so ein bisschen lösen. Ich sage können, weil das ist so ein gewisses Privileg, was ich da glücklicherweise genießen darf. Ich mache ja jetzt ganz viel zum einen für The Pod. Da bin ich ja Teil des Teams, diese Podcast-Dings da. Weiß nicht, ob du die auch verfolgst. Und zum anderen, okay, cool. Und die beiden Dinge sind finanziell schon so eine schöne Grundlage und eine Absicherung, dass ich quasi nicht mehr so in den Acker hineinpflügen muss, sondern ich kann das machen, was du auch beschrieben hast, einfach rumlaufen durch die Welt und so diese Ideen, die mir wirklich ganz doll auf dem Herzen liegen, so ein bisschen kommen lassen. Und das ist eigentlich mit am schönsten, wenn man so rumläuft und draußen, weiß ich nicht, irgendwie gerade durch eine Hamburger Altstadtecke durchläuft und sich freut über schöne historische Fassaden und plötzlich fällt einem ein, ich könnte mal die Grabsteine von Elden Ring übersetzen und das irgendwo pitchen. Also. Und das ist so toll. Also da, ich bin also jetzt seit 2017 selbstständig. Ich bin jetzt aktuell so glücklich wie noch nie, weil ich jetzt diese Absicherung habe. Und da frage ich mich direkt bei dir auch, hast du denn auch sowas? Also, wie gesagt, man sagt immer, so in der Selbstständigkeit ist es immer klug, wenn man viele verschiedene Auftraggeber hat, damit man ein bisschen krisenfest ist, wenn irgendwie einer mal wegbricht und so. Es ist auch klug, regelmäßige Engagements zu haben, damit man da so ein bisschen mit rechnen kann. Hast du irgendwelche Arten, also wie du natürlich jetzt sagen kannst, von Absicherung, so wie ich jetzt zum Beispiel sagen kann, ich weiß, jeden Monat kann ich für die Leute von The Pod was machen und okay, cool gibt's. Das ist schon mal so ein sicherer Hafen, der einem so ein bisschen Seelenfrieden.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Also ich bin seit 2019, genau, ich wollte 2018 mich selbstständig machen, aber da hatte ich dann einen schweren Unfall und dann konnte ich das nicht. Und also seit 2019 selbstständig und ich habe auch, also es hat, also dadurch, dass ich ja davor schon zum Beispiel für die Gamester geschrieben habe, was jetzt nicht so ein 100% Sicherheitsding ist, weil ich da immer pitchen muss und das schon wirklich eigentlich schon von Monat zu Monat immer wieder neu gucken muss, aber wo ich schon sage, also ich, das passt auf jeden Fall. Also damals war es sogar noch öfter, als das jetzt heute ist, als ich für die geschrieben habe. Und so nach und nach hat sich da schon dann auch ja so ein, zwei Sachen aufgebaut, die halt immer da sind einfach. Also wobei ich wirklich auch sage, also was mir dann auch so, kann ich auch total nachvollziehen, dann so ein bisschen diesen Luxus gibt, dass ich wirklich, also zum einen nicht, aber ich glaube, da reden wir dann noch mal in einem anderen Kontext drüber, dass man nicht drauf angewiesen ist, dass man jetzt so viel produzieren muss an Texten, also in diesem Games-Bereich quasi, dass das ist wahrscheinlich auch, oder das würde ich vermuten, zumindest jetzt bei mir, dass das dann irgendwie ein Qualitätseinbußen gibt wahrscheinlich. Also ich kann auch ein bisschen, sage ich mal, mir den Luxus nehmen, die Zeit zu investieren in einen Artikel, die ich haben möchte, damit ich da wirklich was abliefere. Also ich bin sehr kritisch mit dem, was ich mache, dass ich damit auch einfach zufrieden bin. Was wahrscheinlich mit weniger Aufwand auch oft machbar wäre, aber das ist halt einfach irgendwie so, keine Ahnung, das kann ich auch nicht ändern. Genau, also ich habe auch so ein, zwei Sachen, die sind eigentlich relativ sicher da. Und dadurch habe ich dann so ein bisschen den Luxus auch, zum Glück, genau, dann auch sagen zu können, vielleicht mal, nee, das ist mir jetzt gerade zu viel, oder auch, nee, das liegt mir jetzt gerade nicht, das Thema.
Ja.
Oder das kann ich auch nicht, da bin ich einfach nicht die Richtige dafür.
War denn hattest du denn diese Sicherheit von Anfang an deiner Selbstständigkeit, oder gab es da auch dann trotzdem eine Zeit, wo du erstmal so dir diese Säulen aufbauen musstest?
Ja, natürlich, natürlich. Also wenn ich jetzt wirklich direkt angefangen hätte, es ist ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es war ja so ein, es ist so ein fließender Übergang. Also es ist nicht so, dass ich meine Festanstellung, also ich war im öffentlichen Dienst, im Kulturbereich, und dass ich da aufgehört habe und dann am nächsten Tag irgendwie so, ne, ohne irgendwie einen Kunden oder ohne irgendwie Perspektive zu haben, dann irgendwie so ins kalte Wasser, sowas nicht, sondern ich hatte ja auch so einen Übergang, dass ich eben angefangen habe, für die GameStar immer mal wieder was zu schreiben und dann dort und dort noch irgendwie was. Und es war tatsächlich so, dass ich dann zusätzlich zu diesen 40 Stunden Vollzeit, die ich halt gearbeitet habe, dann halt immer die Wochenenden gearbeitet habe an meinen Artikeln, und ich dann halt festgestellt habe, notwendigerweise, okay, ich muss mich jetzt an irgendeinem Punkt entscheiden, weil so kann ich das halt nicht weitermachen. Also kann ich schon, aber dann wird's halt irgendwie so seelische, psychisch dann irgendwie dann krass.
Ja.
Und dann habe ich diesen Schritt dann halt, ja, bin ich gegangen, und dann, es war am Anfang schon so ein bisschen so ein Schluck, mal gucken, weil klar, also du hast jetzt schon so ein bisschen so einen Fuß da irgendwie drin und so, aber also am Anfang war es schon eher, ja, schwierig, ja.
Ja, ich habe das so gemacht.
Ja. Respekt.
aber das ist nichts, wofür man Lob, glaube ich, bekommen sollte. Ich weiß nicht, also ich habe ja zuletzt bei GamePro gearbeitet, und da gab es dann zuletzt viele Gründe, wo ich dann gesagt habe, so, ich kündige. Und das war jetzt, ohne mir jetzt zu überlegen, okay, geht das denn eigentlich? Also das war erstmal so eine Reißleine, die ich gezogen habe, und dann war ich selbstständig plötzlich, und dann habe ich angefangen zu gucken, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Und das war die ersten, also eigentlich ehrlich gesagt die ersten 2 Jahre oder so, da musste ich echt erstmal gucken, also was mache ich denn eigentlich? Also klar, ich weiß, was ich kann, aber was mache ich denn gerne? Also erstmal so ein Tätigkeitsprofil so für sich selbst herauszufinden, was kann man denn gut, was möchte man mehr machen? Und das war so die ersten 2 Jahre echt haarig. Dann habe ich noch, und da muss ich dich auch gleich mal fragen, ob du auch mal sowas hattest, dann hatte ich auch noch immer so diesen Hang dazu, so eigene Projekte aufzustellen, wo nur ich was mache, also nur für mich. Oder vor Okay Cool gab es nämlich noch so ein Arctu Games Blog. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Das war so eine Webseite, die hatte ich schon während meiner Festanstellung. Da ging es darum, Videospiele und Archäologie zusammenzubringen und so Spaziergänge zu machen in Spielen und Screenshots dann zu analysieren und keine Ahnung, über Geschichte in Spielen zu schreiben. Und das war ein Hobbyprojekt, und da habe ich mich auch völlig verausgabt dran. Und das kam auch noch mit oben drauf. Hattest du denn auch sowas irgendwie mal, oder hast du aktuell, und ich weiß es einfach nicht, so ein Ding, wo du sagst, das ist jetzt wirklich nur dein, so ein Blog oder so ein journalistisches Projekt oder irgendwie sowas?
Also im Textbereich weiß ich gar nicht. Also was ich immer hatte, ist, dass ich halt zusätzlich noch, deswegen meinte ich auch vorhin, dass das jetzt ein bisschen so eine Umbruchsphase ist, dass ich ja jetzt gar nicht nur eben diese game-journalistische Geschichte hatte, sondern eben obendrauf dann noch diese Fahrradkurse und das alles. Und das war einerseits auch total gut, weil das ja einfach so genuin was ganz anderes ist. Und aber sich schon so gegenseitig so befruchtet, wie man so schön sagt. Ja, also das bringt, also es klingt, es hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun, erstmal auf den ersten Blick, aber es ja, hat irgendwie wechselseitig dann trotzdem irgendwie so einen Einfluss drauf aufeinander und das war schon auch gut, aber es war halt dann auch einfach, ja, ich habe mich da verausgabt auch gewissermaßen so, ja. Also ja. Und eben genauso wie du sagst, dass ich dann eigentlich in Bereichen jetzt Geld verdienen musste auch oder Geld verdienen muss, die sich 100% überschneiden mit dem, was ich eigentlich in meinem Leben wirklich auch gern mache, was voll geil ist und was wirklich jeder sagt, hey, doch perfekt. Aber du hast natürlich auch so diesen Druck dann die ganze Zeit letztendlich und ja. Man muss halt auch immer gucken, dass sich, mein Vater hat immer gesagt, dass man sich da nicht prostituiert. so krass ausgedrückt, aber klar, ne, dass man natürlich jetzt irgendwie nicht so das Herz da verliert. Gewissermaßen, man halt es dadurch Geld verdienen muss. So und deswegen hatte ich dann echt keinen Bereich mehr eigentlich, wo ich sage, das ist jetzt nur noch meins. Also das habe ich jetzt gerade mit den Fahrradkursen eben festgestellt, dass ich auch am Ende, auch weil ich da ehrenamtlich, also ich hatte einen Verein auch gegründet und so weiter, auch also Mountainbike-Geschichte und da war extrem viel Arbeit hier auch zu tun und alles und das war irgendwie nicht mehr meins. Also ich hatte gar keinen Zugriff eigentlich mehr auf das Thema oder auf das Fahrradfahren für mich, sondern habe die ganze Zeit irgendwie da nur, ich habe irgendwie dann den Zugriff ganz drauf verloren und deswegen stelle ich da jetzt auch einiges um, eben, dass ich dann wieder sagen kann, okay, das ist jetzt ein Bereich, der steht einfach für sich und in dem muss ich kein Geld verdienen, da muss ich jetzt nicht Rechenschaft ablegen irgendjemand anderem gegenüber. Ja.
Ja. Genau. War es für dich eigentlich schwierig, so der Klassiker, diese Work-Life-Balance gut zu lernen als Selbstständige? Ich habe gesehen, das war ganz lustig, darüber musste ich sehr schmunzeln, bei Okay Cool, habe ich einen Newsletter, habe ich eine Mail verschickt und das war in deiner Urlaubszeit und dann kam von dir eine automatisierte E-Mail zurück, eine Urlaubsabwesenheitsnotiz und ich dachte mir, Mensch, sie macht's genau richtig. Sie hat eine Abwesenheitsnotiz, das ist ein gutes Zeichen, selbstständig und Work-Life-Balance ist vollkommen im Rahmen. War das schon immer so? Oder war das eine Lektion, die du lernst?
Ja, und dann habe ich dir nicht geantwortet auf die Mail, weil das hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Also normalerweise ist es so, dass ich eine Abwesenheitsmail, eine automatisierte, rausschicke und dann antworte ich euch auf die Mails. Und dann kommt von den Leuten, ja, was ist los? Okay. Du bist doch im Urlaub. Ich so, ja, stimmt. Also nein. Also nein. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist wahrscheinlich echt so eine Lebensaufgabe, keine Ahnung, was ich krieg's nicht hin. Also ich habe jetzt die letzten zwei kurzen Urlaube, die ich gemacht habe, habe ich das erste Mal hinbekommen, dass ich tatsächlich gesagt habe, am ersten Tag nach dem Urlaub nehme ich mir wirklich den ersten Tag nach dem Urlaub für Mails. Weil es ist ja so klar, dass ich das halt dann nach ein, zwei Wochen oder so sammelt sich halt einfach was an. Und es ist so, ich muss zugeben, ich versuche das immer, also ich versuche die eigentlich gar nicht zu lesen im Urlaub, das kriege ich aber nicht hin. Aber jetzt bin ich schon so weit, dass ich sie lese, aber eigentlich nicht beantworte. Oder ich versuche es zumindest. So, das haut auch nie wirklich so gut hin, aber ich arbeite dran. Und jetzt habe ich es auch so gesagt, dass ich gesagt habe, okay, wirklich der erste Tag nach Urlaub kommen dann einfach Mails und sonst nichts. Und dann, ja, ich arbeite so dran. Aber es ist, also ich finde schon, es ist klar schwierig. Und ich meine, heutzutage ist es nochmal schwieriger. Und ich weiß nicht, wie es dir, ob du es getrennt hast, Arbeitstelefon zum Beispiel und privat oder so, das habe ich alles nicht. Das wäre vielleicht alles auch ganz gut, wenn man das machen würde. Aber ja, es sind sehr, sehr fließende Übergänge und die Grenzen sind sehr, ja, weich oftmals. Und man müsste da, glaube ich, ja, ist schon strenger sein, auch so mit sich selber, aber es ist immer einfacher gesagt als getan.
Also ich habe leider Arbeitstelefon nicht getrennt von meinem privaten. Ich möchte das aber machen. Und weißt du warum? Ich habe nämlich folgenden Plan. Also ich ziehe jetzt demnächst wieder um, alles innerhalb Hamburgs. Aber wenn das passiert ist, dann werde ich Folgendes machen. Ich kaufe mir so ein lustiges Burger-Telefon. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es gibt so Telefone, die haben so lustige Formen. Und da gibt es auch Burger. Und da ist quasi, ne, also einfach ein Burger und da kannst du abnehmen und da hast du quasi die obere Burger-Seite und das ist der Hörer. Und da habe ich mir gedacht, das ist mein Telefon für die Arbeit. Und die Nummer gebe ich nur den Leuten, die immer sich wegen Scheiße melden. Und damit meine ich eigentlich nur das Finanzamt. Ja. Also ich gebe dem Finanzamt und der Steuerberaterin diese Nummer. Und wenn die mich anrufen, normalerweise schrei und weine ich gleichzeitig bei dieser Nummer, aber wenn ich das Burger-Telefon habe, das ist der Plan, habe ich so ein leichtes Grinsen noch, während ich weine, weißt du, so ein bisschen Good Feeling und das ist zum Beispiel was, glaube ich, mir so gut tun würde.
Ja, mein Vater hatte da auch immer einen guten Tipp, als das, mein, das war ja bei denen damals so, als sie Architekturbüro hatten und so die Anfangszeit von Mails dann irgendwann und so und sowieso 100% überfordert und alles. Und er meinte immer, was sie gemacht haben, ist, dass sie einfach so alle paar Tage einfach grundsätzlich alle Mails gelöscht haben, ohne sie zu lesen. Und wer was Wichtiges wollte, der hat dann halt einfach nochmal geschrieben.
Oh, krieg ich Nervenzusammenbruch. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Aber sehr geil. Nee, sehr gut. Nee, aber ansonsten, es fällt mir auch sehr schwer. Aber ich finde, also, wie sage ich das? Also, wie du schon gesagt hast, das ist auch eine Arbeit, über die denkt man sowieso die ganze Zeit nach, weil das so tief in einem drin ist, jetzt Fahrrad und Spielkultur und all das. Man kann ja nicht das einfach stoppen. Ich glaube, was aber doch wertvoll ist, ist, wenn man ab und zu einfach mal nicht arbeitet, um diesen Gedankenflow zu haben, sodass der einfach so ein bisschen rumzirkulieren kann. Und da hatte ich jetzt dieses Jahr, war ich im Urlaub in Dänemark eine Woche lang direkt an der Nordküste in so einem kleinen Ferienhäuschen. Und das war halt geil, das hat geklappt. Da habe ich nichts gearbeitet, ab und zu Mails gelesen, aber nichts geschrieben. Einfach nur den ganzen Tag an der Küste rumlatschen, abends in der Hütte ein Buch lesen, einfach nur rumhängen. Das war so schön und das tat auch sehr gut. Aber sonst normalerweise, weiß nicht, auch da muss ich dich gleich mal fragen, ich habe da so einen, also das ist jetzt ein sehr großes Wort und auch nicht das Richtige, aber ich bin noch nicht ganz gesund, mir fällt das Bessere nicht ein, aber so ein Sendungsbewusstsein, also so im Sinne von, ich habe das Gefühl, Teile meiner Arbeit sind schon wichtig und wenn sie jetzt nicht wichtig sind thematisch, sind sie zumindest wichtig für Menschen da draußen, weil ich weiß, okay, cool zum Beispiel, das hören viele Leute, wenn es denen zum Beispiel auch nicht so gut geht, das ist in der Hinsicht wichtige Arbeit und das ist was, was mich dann da auch länger arbeiten lässt, ohne dass ich es wie eine Qual anfühlen lässt. Hast du denn, also komische Frage, aber spürst du auch sowas?
Ja, absolut. Also und ich versuche auch wirklich, das geht natürlich nicht immer, weil irgendwie muss man seine Miete zahlen und so und dann macht man halt auch einfach Themen, die jetzt nicht, also die jetzt nicht, weiß ich nicht, sich mit meiner, sag ich mal, gefühlten Lebensaufgabe oder Sinnstiftung oder wie auch immer dann irgendwie überschneiden. Aber ich finde auch, also die allermeisten Sachen, die über die ich schreibe, die also liegen mir auch so am Herzen oder die empfinde ich als wirklich wichtig, dass ich da entsprechend, das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass ich da dann auch nicht aufhören kann. Oder ich brauche da wirklich so einen möglichst, soweit es mir möglich ist, umfangreichen Einblick oder so, dass ich dann da wirklich drüber schreiben kann, dass das dann irgendwie, dass ich das Gefühl habe, es passt. Also jetzt bei Hogwarts Legacy zum Beispiel, also habe ich mit Transmenschen eben mit sehr vielen gesprochen. Ich hatte da, muss ich ehrlich davor sagen, überhaupt, also ich hatte keine Ahnung einfach, auch an wen ich mich wenden kann. Und ich habe dann so ein bisschen rumgefragt, meine Kontakte und wer dann da irgendwie Menschen kennt. Und ich war auch total aufgeregt, weil ich jetzt gar nicht wusste, wie gehe ich das jetzt an. Und ich möchte da auch wirklich gar nichts. Also ich hatte das Gefühl, ich kann jetzt keinen Satz eigentlich schreiben, weil ich viel zu wenig weiß davon im Thema. Und eigentlich bin ich da auch jetzt, also ich dachte mir einfach, okay, es ist jetzt so wichtig, dass ich wirklich als Journalistin jetzt da wirklich komplett zurücktrete, und weg bin. Und ich bin nur diejenige, die irgendwie Menschen, die was zu sagen haben, jetzt da die Möglichkeit geben, das zu sagen. Wie es mir auch bei dem Sexismus in Videospielbranche bei den Artikeln für die Games da eben ging. Und das fand ich als enorm wichtig. Und ich habe auch die Rückmeldung bekommen, also gerade auch bei diesem Sexismus-Artikel, beziehungsweise das sind ja zwei Artikel dann geworden, von den Betroffenen auch, ich habe ja auch einige Rückmeldungen von Betroffenen bekommen, dass das auch wirklich wichtig war und das war total gut. Also das war total gut. Und da ist es dann so, klar, da hat man dann keinen Feierabend, also in dem Sinne sowieso nicht, weil teilweise ja dann doch auch Themen dabei sind, die die einen schon sehr tief berühren, finde ich. Aber es ist auch gut. Ich glaube, ich würde es mir auch nicht anders wünschen. Also da bin ich froh, dann habe ich halt keinen Feierabend und muss halt ab und an genau nach Dänemark fahren oder so, damit ich dann wieder klarkomme.
Große Empfehlung übrigens, ganz große Empfehlung. Ich weiß nicht, ob du schon mal, warst du schon mal?
Ich bin ja mit dem Fahrrad zum Nordkap gefahren. Ja, dann bin ich durch Schweden gefahren, aber genau Schweden, Finnland und Norwegen, genau.
Wahnsinn, da waren wir am selben Ort. Toll,
total ganz schön. Toll.
Krass. Zu diesem Fahrradfahren, jetzt können wir, weil das wollte ich auch schon die ganze Zeit fragen, was ist es eigentlich? Warum Fahrrad? Woher kommt diese große Leidenschaft? Ich meine, Fahrradfahren, das ist ziemlich praktisch, das macht auch ziemlich Spaß, ich sehe das schon, aber warum Warum ist das so toll? Also, was macht das mit dir? Kannst du mir das erklären?
Als Fahrrad, das hat einerseits für mich, oder es hat wirklich angefangen, also ganz, ganz banal, als mobil machendes Fortbewegungsmittel. Ich habe kein Auto, ich hatte noch nie ein Auto. Und in meinen Studienzeiten hatte ich halt das Geld nicht wirklich zu pendeln mit den Öffentlichen. Und dann musste ich mit dem Fahrrad fahren. Und so hat das dann angefangen. Und ich bin dann halt jeden Tag mit dem Fahrrad gefahren. Und es waren hier von Nürnberg nach Erlangen und schon mal so 20 Kilometer einfach. Also bist dann schon unterwegs und war völlig fertig am Anfang. Immer so, muss jedes Mal ein Nickerchen machen. Und ja, so über die Zeit und über die Jahre gewöhnst du dich dann dran bei Wind und Wetter. Und irgendwie hat das immer diesen Effekt gehabt, dass gerade wenn ich habe dann auch später an der Uni noch gearbeitet, und habe mich dann, ja, oftmals bist halt dann zu viel Arbeit, irgendwie zu viel im Kopf und so. Und wenn ich mich dann aufs Fahrrad gesetzt habe und zurückgefahren bin, dann hat es genau eigentlich immer diese Stunde gebraucht, bis ich dann wieder daheim war. Und dann hatte ich die Distanz irgendwie zu all diesen Dingen, die im ersten Moment mir groß und zu groß erschienen und die dann irgendwie wieder zusammengeschrumpft sind auf so ein Normalmaß an, ja, das Leben ist halt irgendwie nervig und scheiße manchmal. Mhm. Und dann habe ich angefangen, so Touren zu fahren. Also ich habe im Rennrad dann so die Klassiker über die Alpen und genau, also hatte schon auch immer so diesen sportlichen Aspekt dabei, aber für mich war es eigentlich immer mehr so dieses Unterwegssein. Und das ist nicht so langsam wie Laufen. Das hat mich am Laufen immer gestört oder am Wandern, sondern du bist halt doch recht schnell. Also du hast einfach so die Landschaft, die an dir vorbeiziehen kann. Irgendwie, du kannst deinen Gedanken nachhängen. Du kannst aber auch, wenn du Mountainbike zum Beispiel fährst, das ist wieder so ein umgekehrter Effekt, dass du so sehr, also wenn du im Gelände fährst, schnell und durch steiniges und so weiter Gelände, dass du ja wirklich im Moment sein musst. Und dann kommst du am Ende von so einem Trail an und stellst fest, boah, jetzt habe ich die, keine Ahnung, 1, 2, 3 Minuten, die ich da runtergefahren bin, jetzt wirklich an nichts gedacht, außer Stein, Stein, Wurzel, links, rechts, links, links und so. Und das hat einen ziemlich heilsamen Effekt auch. Und Fahrradfahren hat, also je nachdem, eben ob Tourenrad oder Rennrad oder Mountainbike oder ist völlig egal, aber es hat halt irgendwie so diese ganz verschiedenen Effekte auf mich gehabt. Und eben so Reisen wie die zum Nordkap, das wirft einen natürlich nochmal ganz anders auf sich selber zurück, so gezwungenermaßen. Und ich fand es immer cool, weil du kannst ja alles draufladen. Das ist wie so eine Schnecke. Du bist wie so eine Schnecke, nur ein bisschen schneller und du hast dein Schneckenhaus dabei und dein Zelt. Und ich fand das gut. Du hast nicht so viel, aber du weißt, wo alles ist. Und du hast ja trotzdem dein Zuhause immer dabei. Und bist recht schnell unterwegs und siehst die Welt. Ja.
Ja, ich finde das völlig faszinierend, dazu zu hören. Ich habe auch mitverfolgt über Instagram. Eine Freundin von mir hat eine Reise mit 2 anderen Freunden gemacht mit dem Fahrrad durch Mitteleuropa. Und da hat sie halt auch alles dokumentiert. Und das ist schon spektakulär, so mit dem Fahrrad zu sehen, wie weit die da kommen, wie gut die vorankommen. Dann hatten die Pannen und haben das auch gelöst und wurden von Leuten in Holland irgendwie zum Abendessen eingeladen. Das ist schon toll. Aber ich muss sagen, ich höre dazu und denke mir immer, ich bin so ein Flaniermensch. Ich sehe die Vorteile, aber ich liebe es. Also ich muss heute Nachmittag zum Beispiel, Grüße gehen raus, falls er zuhört, die Pflanzen von einem Freund gießen. Und die wohnen beide, die wohnen zu Fuß 45 Minuten von mir entfernt. Und ich werde das richtig schön wegspazieren. Einmal so, weißt du, so rumflanieren und so rumgucken, wie so ein Rentner. Und auf die Autos schauen und die Häuser angucken und sich Gedanken machen über den Gehsteig, wie der geformt ist, keine Ahnung. Das macht so einen Spaß. Das fühlt sich an, wie dass wir machen das Gleiche, aber irgendwie anders, wenn du Fahrrad fährst. Also du lüftest auch den Kopf, indem du dich hochkonzentrieren musst auf deine Megageschwindigkeiten. Und ich lüfte den Kopf, indem ich diese ganzen Mini-Details mir anschaue, die eigentlich völlig egal sind. Aber das Ergebnis ist das Gleiche, nur dass du schneller bist.
Ja, das kann ich aber auch total nachvollziehen. Also wenn, ja, so nähere Distanzen oder jetzt auch hier in der Stadt oder so, das mag ich auch total gern. Zu Fuß, wie du sagst, einfach loslaufen oder auch andere Städte erkunden, finde ich, also ich auch in Russland und so vielen Mongolei und dann da einfach sich so das zu Fuß zu erschließen, ist total geil. Und eben da siehst du natürlich wirklich alles, also oder zumindest sehr viel mehr als jetzt in der Geschwindigkeit mit dem Fahrrad. Genau. Und wenn es halt dann weiter weggeht, da ist, also wenn es jetzt zum Nordkap laufen musst oder einen Jakobsweg zum Beispiel mit dem Fahrrad auch gefahren, also ich glaube, den zu Fuß, das ist schon anstrengend. Oh,
sag mal, hast du aber eigentlich irgendein Problem mit hohen Temperaturen oder so? Oder bist du da resistent?
Also ich mag es nicht so. Also ich bin eher so Winter und die Zwischenjahreszeiten, ja.
Und trotzdem Jakobsweg mit dem Fahrrad.
Ja, wobei das war eigentlich okay. Das habe ich, nachdem ich da meinen Job aufgehört hatte, habe ich mir 4 Monate freigenommen, bin ich durch Europa geradelt. Und das war okay, weil das war recht früh im Jahr, Da hatte ich Glück. Ja, ansonsten ist das so.
Was war denn bei deiner Europa-Radeltour so ein Geheimtipp, den du jetzt so mitbringst? Oh, Entschuldigung, der Körper randaliert einfach. Er fällt gleich vom Stuhl am Ende der Kräfte. Was war denn so ein Geheimtipp, den du mitbringst, wo du sagst, so, Mensch, ach guck mal, eigentlich mussten wir hier einfach nur vorbei, weil der Weg hier lang geführt hat, aber hier ist schöner als gedacht.
Also was ich nicht erwartet hätte, also ich bin gestartet in Genf, genau, weil Schweiz ist zu teuer gewesen, dann schnell raus da und so. Und was ich nicht gedacht hätte, also ich habe mich früher Spanien irgendwie, das war so im Kopf, aber Frankreich, also so durch Frankreich, durch das Zentralmassiv, das Massiv Central, das fand ich so, so geil. Das hätte ich nie gedacht. Also das war knallhart, das ist recht weit oben, es war eiskalt, der Wind kam immer von der falschen Seite, die Dörfer waren wie ausgestorben und irgendwelche wilden Hunde, die einem hinterher gerannt sind und so, aber das hatte es klingt ganz schrecklich jetzt, aber irgendwie ist an meine Erinnerung, wie das oft so ist, die Erinnerung romantisiert dann ja immer alles. Nee, aber habe ich das echt, also so diese Zentralfrankreich, also total unerwartet als sowas von erinnerungswürdig jetzt irgendwie in meinem Kopf behalten. Und das Essen ist so gut. Also, ja.
Oh Wahnsinn. Ja. Was war das Beste, was du da gegessen hast im Zentralmassiv? Auf dem Zentralmassiv? Wie auch immer.
Oh, die hatten...
Jetzt bin ich gespannt.
Die hatten in so einem Dorf, ich keine Ahnung, also irgendwo im Nirgendwo, gab es tatsächlich so Sandwiches. Das ist jetzt total unspektakulär. Und da war irgendeine Rindfleischwurst drauf. Ich weiß nicht, wie die hieß. Und die war so gut. Ist jetzt blöd, das klingt jetzt nicht so irgendwas Spektakuläres.
Ich hatte jetzt irgendwie etwas Unverarbeitetes erwartet. Irgendwie aber ein Sandwich mit Rindfleischwurst. Okay.
Also ja, das ist aber eigentlich passend drauf. So wie es da wirklich auch dann war, so
gefühlt. Boah, ey, ich hab ja mal Archäologie studiert und auf einer Ausgrabung waren wir mal in so einem italienischen Dörfchen, haben da auch zu Abend gegessen. Mein Gott, da gab es Garnelen. Aber nicht so, weißt du, so Großmarkt, Deutschland, Supermarktgarnelen im Tütchen, sondern die haben sich noch selber auf den Tisch gewuchtet, so riesengroße Teile und die lebten noch. Und dann haben die so ihre Antennen da so bewegt und die Augen, die schwarzen, die gluppten so. Und dann wurden die am Tisch getötet und dann gegessen. Und ich sag's dir, ich habe echt normalerweise einen stabilen Magen, aber das war eines der wenigen Male, wo ich sofort ohne was zu essen rausgegangen bin und mich ins Mittelmeer übergeben habe. Das war echt direkt an der Küste zum Strand gelaufen, in die Wellen hineingebrochen, weil das war so eklig. Also, und es waren riesige Garnelen, also unterarmlang. Also, Alter. Und mit sowas habe ich jetzt gerechnet irgendwie, aber das klingt ja noch
ganz normal.
Das klingt mir wirklich angenehm. Und auch noch eine Sache, die ich auch noch verstehen möchte. Du hast schon angedeutet, und ich habe es auch in meiner Vorbereitung gesehen, du bietest ja auch Kurse an zu diesem Fahrradfahren. Wie muss ich mir das vorstellen? Was kursierst du da?
Genau, also das habe ich, wie gesagt, das ist jetzt im Umbruch. Also ich werde das jetzt zukünftig nicht mehr machen, beziehungsweise wirklich nur noch für ganz enge Freunde oder Bekannte oder so, weil es zeitlich auch einfach nicht mehr hinhaut. Also nachgefragt tatsächlich ist einfach wirklich so ein ganz klassischer Fahrtechnikkurs, also fürs Mountainbiken. Also heißt, dass viele Leute fahren, und das ist ja auch beim Fahrradfahren so, man denkt ja, jeder fährt Fahrrad. Ne? Wir haben so diesen Kurs in der Grundschule und dann fahren wir da irgendwie so dreimal im Kreis und dann läuft die Geschichte und dann kriegen wir da unsere Auszeichnung und hey, ich kann jetzt Fahrrad fahren. Und die meisten Leute können natürlich auch funktional irgendwie Fahrrad fahren. Bei Mountainbiken ist halt so ein bisschen diese Schwierigkeit so, dass du das halt im Gelände machst und dadurch hat es halt so einen anderen Schwierigkeitsgrad nochmal und dadurch wird halt anderes wichtig. Und da gibt's einfach so eine Reihe von Dingen. Das ändert sich auch. Das ist auch wie beim Skifahren oder wie bei anderen Sportarten, was jetzt da gerade so State of the Art ist quasi und dann vermittelt wird. Aber so ein paar Dinge, die halt einfach wichtig sind, auf die man halt achten sollte, sei das jetzt irgendwie so die Stellung auf dem Rad, also quasi wie ich auf dem Rad stehe. Du stehst ja so, setz dich da nicht hin, sondern du stellst dich hin. Sei es halt verschiedene Techniken, wie ich Kurven fahre, ja, Techniken, die mir helfen, durchs Gelände eben besser durchzukommen, entlasten, Vorderrad, Hinterrad, genau, so eine Reihe von Sachen quasi. Und das halt in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, vom Anfänger bis zur Fortgeschritten. Genau, das ist das, was nachgefragt wird. Ich habe dann die Idee gehabt mal, dass ich das irgendwie verbinden will. Das war so die Idee mit Philosophy on Bike, mit einer Art von praktischen Philosophie, also quasi so ein Brückenschlag zwischen ja, Dingen, die quasi im Mountainbiken irgendwie dann auch sich wiederfinden lassen, im ganz weitesten Sinne halt in so Ansätzen von praktischer Philosophie, genau, wie gesagt, also ich, ja, habe jetzt da die Zeit nicht mehr so für, genau, und da müsste man halt, wie es halt immer so ist, auch dann viel mehr, ja, Fokus reinsetzen, ganz viel Werbung machen. Gerade so in dem Bereich ist halt echt schwierig, weil du da schon auch echt relativ viel Geld in die Hand nehmen musst. Und ja.
Genau. Aber hochinteressant. Und ich habe das Gefühl, du würdest weinen, wenn du mich beim Fahrradfahren siehst. Ich habe ein sogenanntes Damenrad. Ich glaube, es ist ein Hollandrad. Warte mal, ich muss das mal googeln. Ist das ein Hollandrad? Moment, ich gebe das ein. Es ist ein Hollandrad. Okay, im Laden wurde, also es war so, ich wollte mir ein Fahrrad kaufen und im Laden wurde mir gesagt, also ich habe gesagt, ich möchte das. Und dann hat der Verkäufer, mein Gott, hat der Verkäufer zu mir gesagt, aber das ist ja ein Damenrad und Sie sind ja keine Dame. Und ich gesagt, ja, aber das hat diesen geilen Einstieg und deswegen will ich das, weil diese Damenräder, die haben ja die haben nicht diese Querstange oben. Und ich bin ja schon, also nüchtern habe ich schon Probleme, diese Querstange zu nehmen, ohne umzufallen. Und wenn ich mir dann gedacht habe, wenn ich mal mit Freunden des Abends in der Taverne war und dann auf dem Heimweg bin, ich komme ja niemals daheim an mit dieser Querstange da im Gesäß. Und habe ich mir das gekauft und jetzt habe ich ein petrolfarbenes Damen-Hollandrad, was auch immer, mit einem Körbchen vorne dran und den Sitz ganz weit unten. Ich sehe aus wie so ein Harley-Davidson-Fahrer, nur halt ohne Harley-Davidson. Und dann höre ich dir so zu, was man alles falsch machen kann beim Fahrradfahren. Und ich glaube, du würdest schreien und weinen, wenn du mich vorbeifahren siehst. Meine Knöchel alle schon wund und kaputt, weil ich so scheiße drauf sitze. Aber es ist
bequem. Ja, eben. Also falsch machen ist ja, das ist ja ein weiter Begriff. Also Mountainbiken ist ja dann noch was anderes. Und
falsch machen ist ein weiter Begriff.
Und das wird jetzt einige überraschen, aber man darf auch als Mann oder ja, als sich als Mensch identifizieren, dass auf einem sogenannten Damenrad fahren und umgekehrt.
Ich habe das immer gesagt, aber der Verkäufer wollte mir das nicht verkaufen, ohne Scheiß. Ich war richtig sauer. Ich habe dem gesagt, ich will das jetzt und der hat halt wirklich, wollte das mir nicht verkaufen. Und das ist halt auch Quatsch.
Ja, natürlich. Also ich habe auch, was ich noch mache, das ist für die Uni Erlangen hier, die haben Biomedizin des Alterns einen Lehrstuhl und die machen so Fahrsicherheitskurse für Ältere, also ab 65, glaube ich, das jetzt im dritten Jahr, weil sie da jetzt eine Studie machen, eine Kursangelegte, ob tatsächlich mit so Unterstützung von so ein bisschen Fahrradkursen und so weiter, Leute, die halt Unsicherheit haben, unfallbedingt in dem Alter, ob die dadurch dann einfach wieder mehr Sicherheit bekommen, besser fahren können und so weiter. Also super Sache an sich. Und da ist es auch ganz oft so, dass so die älteren Herrschaften, also die älteren Herren, muss man sagen, immer noch mit so einem hohen Einstieg, also was du sagst, eben mit dem Oberrohr, also relativ weit oben fahren, obwohl sie da eigentlich auch gar nicht mehr drüber kommen, ne, und dann lieber umfallen und sich die Hüfte brechen, aber halt sagen, ich kann ja nicht so einen tiefen Einstieg fahren, ne, weil das macht ja meine Frau. Mann. Also da ist schon auch viel, da ist schon sehr viel Rollenbilder, Klischees sind da im Fahrradkontext leider vorhanden noch, ja.
Ich habe nur eine Fahrradfrage und zwar hast du gespielt Downhill Mountains?
Lonely Mountain, genau, ja, genau.
Oh Gott, ich habe es falsch.
Lonely Mountains Downhill.
Warum habe ich mir denn, das war wieder so eine Fieberwarnvorbereitung wahrscheinlich, war ich noch völlig neben mir. Ich habe mir wirklich nur aufgeschrieben Downhill Mountains, das ist ja völlig falsch. Also nochmal, Lonely Mountains Downhill. Ein tolles Indie-Spielchen, Fahrrad von oben, mit dem Mountainbike von oben nach unten fahren. Hast du gespielt? Hat dir das
total gegeben? Total. Da habe ich jetzt für Super Level erst so guckt, genau, diesen Artikel. Ja. Total. Also das fand ich auch, weil viele Mountainbike-Spiele davor ja eher so diesen kompetitiven Charakter in den Fokus gestellt haben und dann auch so das Downhill-Fahren eben aus einer asozialen Perspektive, ja, so Downhill-Domination, so, oder halt echt so die Leute vom was natürlich nicht passiert in der Realität, aber was halt so diesem Klischee von dem asozialen Downhill-Mountainbiker dann leider auch so ein bisschen mehr Futter gibt, was tatsächlich, also so im Mountainbike-Verein-Alltag echt immer mal wieder ein Problem ist, so wenn wir mit Forsts oder auch mit Gemeinden und so weiter sprechen, die dann einfach schon so ein Vorurteil im Kopf haben. Und das Lowndy Mountains Downhill fand ich auch aus der Warte halt total, total cool, natürlich total was anderes. Und weil halt auch so dieses Erlebnis in der Natur wirklich halt echt in den Vordergrund gerückt wurde, worum es ja vielen, vielen unter den allermeisten Leuten auch einfach geht, mit denen man spricht.
Fun Fact, Jan Bubenik, einer der Entwickler von diesem Spiel, war hier vor 2 Jahren auch schon mal bei OKCOOL zu Gast, hat von diesem Spiel erzählt und ich meine mich zu erinnern, dass er auch privat interessierter Mountainbike-Fahrer.
Genau, ich habe mit ihm auch gesprochen, genau, vor einiger Zeit. Und genau, daher kam das, ich glaube mich auch, genau, er meinte, dass er selber da einfach eine Affinität dazu hatte. Und so sind die dann wirklich darauf gekommen, dass sie jetzt das mit Mountainbikes machen und nicht mit Monster Trucks oder mit irgendwas anderem. Genau, was ja auch cool ist, ja.
Ja, schön. Also gut, weil ich wollte dir das doch noch so mitgeben, aber du hast vollkommen recht. Ich habe diesen Artikel sogar gesehen, aber der fiel in die Zeit, als ich noch an mein Krankenbett gefesselt war und mich schüttelte. Du merkst, es ist alles hochdramatisch gewesen, aber ich habe es jetzt fast hinter mir. Aber ja, guck mal, und ich musste einmal husten vorhin im Laufe unseres Gesprächs und habe mich so weit weggebeugt. Ich glaube, du hast es gar nicht mitbekommen.
Nein, ich habe es nicht mitbekommen.
Das ist ja der Knaller. Ich werde es nicht rausschneiden. Für die Leute da draußen, kleines Rätsel, hört die Folge direkt nochmal und guckt mal, wo ich genießt habe. Vielleicht ahnt man es, aber ich werde es nicht rausschneiden. So. Kleines Rätsel noch am Abschluss. Du, apropos Abschluss, wir sind am Ende unseres Zeitbudgets angekommen. Ich merke auch, ich sinke immer weiter zu Boden. Es reicht schon wieder mit den Kräften. Aber du, ich fand das ganz toll. Ich weiß gar nicht, haben wir das jetzt den Leuten gesagt? Keine Ahnung. Ich sage es jetzt einfach nochmal im Zweifelsfall. Wir wollten ursprünglich schon vor der Woche uns unterhalten. Aber da, um nochmal die Gelegenheit zu bekommen, über meine Krankheit zu sprechen, hatte ich Corona. Ich konnte leider nicht. Und da ging es mir nicht so gut. Jetzt aber konnten wir es nachholen und ich habe mich ganz doll gefreut. Wirklich, ganz
vielen,
doll.
Vielen Dank. Ich habe mich auch total gefreut. Total schön.
Schön. Und es gibt mittlerweile das Format OKCOOL trifft wieder. Du hast jetzt so bestimmt so 2 Jahre Ruhe von mir, aber dann komme ich wieder zurück und dann frage ich dich zum einen, was mit der Fahrradgeschichte geworden ist und zum anderen, ob du dich jetzt wieder als Autorin
bin ich sehr gespannt. Sehr gut, so machen wir das.
Sehr gespannt. Dann wünsche ich dir alles Gute, bleib und bleibt im Plural gesund alle und viele Grüße, wie ich weiß, in den Süden.
Dankeschön.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
So, da bin ich wieder, der erkältete Brummbär von nebenan. Mein Name ist Tom Schott und ich darf euch hinaus begleiten aus dem Kinosaal. Ich hoffe, euch hat diese Folge ebenso viel gefallen wie mir und es war eine ganze Menge. Wenn dem so ist, kann ich euch an dieser Stelle nur dazu ermuntern. Und jetzt muss ich tatsächlich gleich husten. Achtung, oh Mann. Kann ich euch nur dazu ermuntern, vielleicht den ein oder anderen Bewertungsstern in die Hand zu nehmen und ihn zu werfen auf OKCOOL, bei Apple iTunes, bei Spotify. Das wäre eine ganz große Freude. Ansonsten könnt ihr mich und meine Arbeit unterstützen, indem ihr euch zum Beispiel auf Steady als Unterstützer, Unterstützerin für knapp 5 Euro eintragt. Da findet ihr die Folgenbeschreibung. Da findet ihr auch den Link zur Folgen. Mein Gott, den Steady-Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr mir dann knapp 5 Euro geben. Und als Dankeschön bekommt ihr jeden Freitag geile Extra-Formate, in denen ich mich mit Gästen über spielkulturelle Themen unterhalte, Klassiker nachhole oder sonst einfach den geilsten Scheiß der Welt abfeiere. Euer Schaden soll es nicht sein. Und wenn dem so ist, könnt ihr nach einem Monat auch wieder kündigen. Aber ich kann behaupten, nein, ihr werdet bleiben, ihr werdet toll finden, was ihr dort entdeckt und mir und euch selbst ein schönes Gefühl damit geben. So, und damit entlasse ich uns und euch in eine neue Woche. Gute Besserung uns allen. Wascht euch die Hände, passt auf euch auf und dann hören wir uns in spätestens einer Woche wieder. Tschüss!